Kunden.
Genau, so wird es einfacher.
Und reinzubeißen.
Läuft jetzt?
Geht's?
Ja, nicht.
Okay. Top. So, wir sind in der Enthüllung bei Kapitel 19 angekommen. Stell dir vor, ja, 19 Kapitel. Und ich habe ja schon manchmal gedacht, prophetischer Arbeitskreis, Enthüllung, gibt es da nicht noch was anderes? Ja? Aber wir haben nur noch 3 Kapitel, dann haben wir es geschafft. Und ja, nach den vielen negativen Eindrücken, die wir über Babylon die Große gehört haben, geht es jetzt genauso weiter. Gell? Zunächst mal ein paar Verse im Kapitel 19. Aber wir haben ja hier auch noch was anderes. Es gibt ein vierfaches Halleluja. Ein vierfaches Halleluja, weil Gott regiert, weil das Urteil über die Hure gesprochen worden ist und weil es eine Hochzeit gibt. Und wir reden dann über die Hochzeit des Lämmleins und das Hochzeitsmahl. Ihr wart ja sicher alle schon mal auf einer Hochzeit. Soll ja was Erfreuliches sein, gell? Und auch hier haben wir eine erfreuliche Hochzeit. Da ist aber die Frage, wer ist die Braut, gell? Wer ist die Frau auf dieser Hochzeit? Wir sind gespannt. Anschließend, dritter Punkt, geht es um das weiße Pferd und den Regenten, der darauf reitet und sozusagen das letzte Gericht an diesem Äon ausführt. Jetzt muss man noch, habe ich vergessen zu sagen, wissen, wir sind hier beim Kapitel 19 in den ersten 3 Punkten bei der 7. Wahrnehmung in der Enthüllung. Die Enthüllung besteht ja aus 7 Visionen oder Wahrnehmungen. Wahrnehmung deshalb, weil der Johannes oft schreibt, ich nahm wahr und jetzt nimm du wahr. Das wird meist nicht mit übersetzt oder zu flach übersetzt, dass man das nicht sieht, weil das griechische Ideein ist nicht nur ein Sehen. Ich sah und siehe, gell, heißt es meist. Nein, ich nahm wahr und jetzt nimm du wahr, zweite Person, steht extra da. Das heißt, das Ideein, das griechische, ist eine Wahrnehmung, die über das Sehen hinausgeht. Weil, wie viele Wahrnehmungen haben wir denn? Oder wie viele Sinne? Gell? Manche haben ja 7, gell? 5, okay. Und einer davon ist das Sehen, gell? Und wenn ich jetzt immer Sehen da hinschreibe, dann ist das unter Umständen so wenig. Ich habe mich für Wahrnehmen entschieden, und zwar im ganzen Neuen Testament, weil du dann selber entscheiden kannst, war die Wahrnehmung hier Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken, gell? Und weil das eben unterschiedlich aufgefasst werden kann. Also es gab 7 solche Wahrnehmungen in der Enthüllung und wir sind jetzt bei der letzten. Und zwar ist jede Wahrnehmung wieder aufgeteilt in Himmel und Erde. Es sind immer zwei Hälften. Gell? Erst fängt es im Himmel an und anschließend in der Wahrnehmung kriegst du mit, was in dieser Zeit auf der Erde passiert. Und jetzt sind wir in der 7. Wahrnehmung. Es gibt 4-mal Halleluja, die Hochzeit des Lämmleins, das weiße Pferd. Und auf der Erde beginnt jetzt, das werden wir nicht alles besprechen, die irdische Wahrnehmung mit dem großen Mahl Gottes. Und das Mahl Gottes müssen wir unterscheiden von dem Hochzeitsmahl des Lämmleins. Das sind 2 verschiedene Dinge. Das Hochzeitsmahl ist etwas Freudiges. Und das Mahl Gottes ist eigentlich nicht so freudig, weil dabei fällt das wilde Tier und der falsche Prophet in den Feuersee bei dem Mahl. Gell? Und es werden Vögel die übrigen fressen. Also es ist ein Gerichtsmahl im Grunde. Und das muss man unterscheiden von dem Hochzeitsmahl. Gut, aber der Reihe nach. Ich lese mal die ersten beiden Verse von Kapitel 19, damit wir, ja, Enthüllung oder Offenbarung, wie du willst, noch einmal zum Allgemeinverständnis. Das Buch heißt ja Apokalypse oder Apokalypsis, griechisch, und das heißt Wegnehmen einer Hülle. Und ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erklärt, aber meine Frau sagt immer, du musst das immer noch mal erklären, weil da sind immer ein paar dabei, die das nicht gehört haben, wieder vergessen haben, wie auch immer. Gell? Und ich nehme gerne solche Ratschläge an. Was ist der Unterschied zwischen Enthüllen und Offenbaren? Enthüllen, Hüllenhinwegnahme. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Angenommen, in einem Ort, einer Stadt soll ein Denkmal enthüllt werden und das muss um Mitternacht passieren, weil das ein ganz bestimmtes Ereignis ist, um das es da geht. Der ganze Marktplatz ist mit Scheinwerfern beleuchtet und der Bürgermeister steht an dem Strick und wartet jetzt darauf, dass er die Hülle wegnehmen kann. Und während er da zieht, fliegt die Sicherung raus und der ganze Marktplatz ist dunkel. So, jetzt haben sie das Standbild enthüllt und keiner versteht was, weil niemand etwas sieht. Das heißt, offenbaren, das griechische Wort für offenbaren, hat es mit Licht zu tun. Phanerosis, gell, hat es mit Phos, mit Licht zu tun. Und wenn du kein Licht hast, dann nutzt dir die Enthüllung nichts. Enthüllung ohne Licht ist zwecklos. Das heißt also, wenn wir von Offenbarung reden, ist das falsch. Das ist keine Offenbarung, das ist eine Enthüllung. Offenbar wird es dir, wenn dir der Herr Geist schenkt und du das verstehen darfst, dann ist es eine Offenbarung. Aber es steht eben Enthüllung her und deswegen bin ich dafür, das auch so zu nennen. Und natürlich passiert es gelegentlich, dass selbst ich mal Offenbarung sage, wenn wir irgendwo sind und mich dann korrigieren muss. Aber ich verstehe, dass wenn jemand ein ganzes Leben lang Offenbarung gesagt hat und das soll jetzt umsteigen auf Enthüllung, dass das schwerfällt. Solche Begriffe gibt es ja noch mehr. Aber nur zum Verständnis. Also Enthüllung, Kapitel 19, Verse 1 und 2. Nach diesem hörte ich etwas wie eine große Stimme einer vielzähligen oder großen Volksmenge im Himmel, die sagten, Halleluja, Lobpreist, ja, heißt das. Die Rettung und die Herrlichkeit und die Vermögenskraft sind unseres Gottes, da seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind. Da er die große Hure richtete, welche die Erde infolge ihrer Hurerei verdarb, und das Blut seiner Sklaven aus ihrer Hand herausrechten, erkläre ich gleich. Diese vielzählige Volksmenge, um die es hier geht, sind die nach Kapitel 7, die aus der großen Drängnis kommen. Das heißt, diese Volksmenge hat offensichtlich auch Siegel und Posaunengerichte, ohne das jetzt näher erklären zu wollen, miterlebt und ist durch Auferstehung in den Himmel gelangt. Es gibt da eine Religion, die behauptet, die Volksmenge würde auf der Erde stehen. Und muss man sich auch nicht näher mit beschäftigen. Also genau hingucken, was da steht, und dann ist es ganz einfach, weil hier ist offensichtlich in dieser Wahrnehmung vom Himmel die Rede. Das ist nämlich die erste Hälfte dieser siebenten Wahrnehmung. Und diese Volksmenge sagt jetzt, das werden wir nachher Vers 6 ja noch betrachten, Halleluja, da unser Herr, der Gott, der Allhaltende regiert. Und diese vielzählige Volksmenge lobt also Gott oder preist ihn aufgrund seiner gerechten Gerichte. Wir haben in der Enthüllung mehrere Lobgesänge auf Gott oder mehrere Würdigungen von Gott und dem Lämmlein. Die erste Würdigung war im Kapitel 4, da war davon die Rede, dass man Gott würdigt, weil er der Schöpfer des Alls ist, alles gemacht hat. Und am Kapitel 5, dann, wo es um die Schriftrolle ging, da war die Würdigung, dass man eben gelobt hat, dass das Lämmlein jetzt endlich die Fähigkeit hat, die Siegel zu öffnen und in die Rolle reinzugucken, was denn da drin steht. Und hier weiter in diesem Kapitel jetzt, 19, haben wir gleich diesen mehrfachen Lobpreis, nämlich weil Gott Rettung, Herrlichkeit und Vermögenskraft gehört. Vermögenskraft, das ist die Dynamis, die dynamische Kraft Gottes, die bewegende Kraft Gottes. Damit, wo etwas erreicht wird, Jesus sagt oft auch von seinem Wort, dass es ein Rhema ist, ein dynamisches, bewegendes Wort. Da steht nicht Logos, also wir müssen das unterscheiden. Logos und Rhema sind zwei verschiedene Dinge. Hier kommt die Dynamis zum Ausdruck, auch die Vermögenskraft, die die Heiligen besitzen, aufgrund des Evangeliums. Das Evangelium selbst ist dynamisch. Also immer das, wenn was bewegt wird, es ist dynamisch. Da geht es hier um dieses Wort und um diese Vermögenskraft, wie ich das übersetzt habe, weil wir durch diese Kraft etwas zu bewegen vermögen. Gell? Ohne diese Kraft hast du kein Vermögen. Und dieser Lobpreis gilt auch der Tatsache, dass das Lämmlein die Siegel öffnet, habe ich gerade gesagt, und dass Gott die Rettung, die Herrlichkeit und eben die Vermögenskraft ist, all das zu machen, weil seine Gerichte, wie eben schon gelesen, gerecht sind. Und das ist ja interessant, weil auch Paulus an die Korinther schreibt, Gott ist ein Gott des Maßes. Wenn er also ein Gott des Maßes ist, gibt es auch bei Gericht ein Maß und keine Maßlosigkeit. Das Einzige, was er maßlos austeilt, ist der Geist. Und von daher kann es für ein begrenztes negatives Handeln keine unbegrenzte Strafe geben. Dann wäre Gott nicht ein Gott des Maßes. Und er wird noch gelobt hier, und das ist der vierte Grund, weil die Hure gerichtet worden ist. Und das Wort, was hier steht, herausrechten, weil er das Blut seiner Sklaven aus ihrer Hand herausrechte, das klingt ein bisschen seltsam, das gebe ich zu. Dieses Ekdikeo, dieses Grundtextwort heißt, aus dieser durch Unrecht entstandenen Lage Recht verschaffen. Das macht Gott. Also sie sind ungerechterweise von der Hure umgebracht worden oder beschädigt. Und jetzt rückt Gott das gerade, indem er sozusagen die Hure richtet, richten heißt zurechtbringen. Und dieses Zurechtbringen, das kann auch mal wehtun. Als ich noch ein Kind war, da gab es Mangelware. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Und als die noch gab. Und da haben wir Nägel kaufen, das gab es nicht. Da musst die alten Nägel wieder gerade kloppen. Und da habe ich mit dem Hammer auf dem Amboss dann gelernt, wie man das macht. Gell? So einen Nagel gerade kloppen, damit man wieder nehmen kann. Und das sehe ich auch unter Gericht. Gell? Ich weiß, wenn der Nagel jetzt Gefühl hätte, würde dem das vielleicht auch nicht gefallen, wenn er da immer Schläge kriegt, bis er wieder gerade ist. Und das ist Gericht, also Zurechtbringung, gerade machen, das macht Gott. Und dafür wird er hier gelobt. Und die Frage ist ja schon im Kapitel 6, Vers 10 gewesen, wenn wir an die Seelen denken, die unter dem Altar waren, dass die gesagt haben, bis wann, o Gebieter, der Heilige und Wahrhaftige, richtest du nicht und verschaffst unserem Blut Recht an denen, die auf der Erde wohnen. Und da sieht man, dass es auch Geschädigte geben kann, die eine gewisse Zeit Geduld haben müssen, bis Gott diese Erstattung in die Tat umsetzt. Deswegen brauchen wir nicht jammern, wenn es uns mal schlecht geht oder wenn wir meinen, wir werden ungerecht behandelt, warum auch immer. Das könnte ja für uns eine Art Prüfung sein oder Probe oder eine Hilfe zur Ausdauer, Ausharren, wie immer du das nennen willst. Weil, wenn du in Christus bist und das glauben kannst, weißt, dass er nichts mit dir macht, was dir wirklich schadet, sondern aus allem kannst du was lernen. Wie oft habe ich schon nach oben geguckt und habe gesagt, Herr, ich weiß genau, warum das passiert, aber wozu? Das hätte ich schon gerne mal gewusst. Gell? Wozu ist das jetzt wieder gut in meinem Leben? Und wenn ich jetzt 100% gläubig wäre, dann müsste ich ja sagen, danke, gell, alles in Ordnung, mir geht es hundeschlecht, aber es ist prima, gell, ich weiß genau, dass du das so willst. Und ja, wer kann das von euch? Gell? Kann ich mal einer die Hand heben? Das sieht schlecht aus, okay. Dann bin ich nicht der Einzige. Also diese Gerichte sind nicht nur für die Glaubenden unter Umständen nachteilig, sondern auch für die diesen Schaden verursacht haben, besonders. Gell? Also wir dürfen uns davon nicht ausnehmen. Was hat Jesus gesagt? Wenn du mit mir mitgehen willst, ist alles herrlich. Gell? Hast du alles, weißt alles, bist kein gesund, steinreich und so weiter. Gell? Mich fragen hier manchmal Leute, wie geht's dir? Das kriegst du 100 Mal gefragt. Und da sage ich dann manchmal, ja, ich bin kein gesund, steinreich und weiß alles, willst du noch was wissen? Gell? Und, weil die Frage ist ja nur so eine Standardfrage. Gell? Irgendwie muss der das Gespräch anfangen. Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Gottes Erziehung auch für uns, 2. Timotheus 2, Vers 11 oder 1. Timotheus 2, 11, die Gnade erzieht uns, nicht immer angenehm ist. Und wir dürfen daraus lernen. So, und jetzt heißt es hier im Vers 3, was damit verbunden ist, wenn es um diese Hure geht, um dieses Gericht in dieser Endzeit bei dem Thema, bei dem wir jetzt sind. Und zum zweiten Mal redete sie, die Volksmenge, Halleluja, und ihr Rauch steigt hinauf, hinein in die Äonen der Äonen. Wir haben das in Kapitel 14, 11 schon mal gelesen von den Anbetern des wilden Tieres, die dann an ihren Gerichtsort kamen, und im Vers 11 will ich vorwegnehmend schon mal zitieren, und der Rauch ihrer, nämlich der Anbeter des wilden Tieres, steigt hinauf, hinein in die Äonen der Äonen, und sie haben tags und nachts keine Ruhe, die, die das wilde Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens nimmt. In der normalen Übersetzung steht ja, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, so ungefähr. Gell? Jetzt müssen wir zwei Dinge beachten. Die erste Frage ist, was ist denn Rauch symbolisch in der Schrift? Zweite Frage ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das passt ja schlecht. Gell? Also wenn Ewigkeit, gibt es ja nur eine. Mehrere Ewigkeiten ist Unsinn. Und wir haben hier schon über dieses Wort auch gesprochen. Es geht beim Hauptwort um einen Zeitraum. Und beim Adjektiv kann das zeitlich sein, aber oft ist es auch die Verborgenheit, die ausgedrückt wird. Ist ein extra Thema, ich weiß, ich muss ab und zu auch sowas noch ergänzen. Und hier, wenn wir allein in die Enthüllung schauen, stellen wir fest, dass dieser Rauch auch hier schon mal erklärt wird. Im Kapitel 5, 8 zum Beispiel heißt es, dass als das Lämmlein das Buch nahm, war ja dasjenige, das die Siegel öffnen durfte, als einziger, der dafür fähig war, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lämmlein nieder. Wer ist Lämmlein? Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Rauch, Räucherwerk, Gebete der Heiligen, behalte es im Sinn. Im Kapitel 8 wird uns ein Engel beschrieben, den nenne ich gerne den Turbo-Engel, weil der steht am Altar, und ich lese vor, Verse 3 und 4, Kapitel 8, und ein anderer Engel kam und wurde an den Altar gestellt, und er hatte ein goldenes Weihrauchgefäß. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er es den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar beigebe, der vor dem Thron ist. Also da sitzt Gott auf dem Thron, davor ist der Altar, dann kommt der Engel, jetzt kommt mein Gebet da hoch, gell? Und jetzt schnappt der Engel sich mein Gebet und macht noch ein bisschen Rauch dran, ein bisschen Räucherwerk und schickt es weiter, gell? Das ist doch prima, gell? Also manchmal, die Gebete sind ja manchmal fürchterlich, zumindest bei mir, gell? Ich weiß manchmal gar nicht, was du sagen sollst, und dann denke ich immer, hoffentlich ist der jetzt am Altar da, der Engel, und macht das ein bisschen schöner, das Gebet, gell? Mit seinem Räucherwerk. Und das heißt also, dieser Rauch des Räucherwerks ist hier an dieser Stelle erklärend. Wir können jetzt noch andere Sachen anführen aus dem Alten Testament, dass wir wissen, das hat mit Information zu tun. Gell? Also Rauch ist Information. Und wenn wir hier bei Babylon der Großen lesen, dass der Rauch von ihr aufsteigt hinein in die Äonen der Äonen, das heißt in die Gerichts- und Heilszeiträume, soweit sie bis zum Ende dieses Gesamtäons andauern, dann kann ich doch, wenn ich jetzt noch an das gläserne Meer denke, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, und an den einen Ausgang des Feuersees und so weiter, muss ich also feststellen, dass dieser Rauch, der da kommt, eine Information ist über den Zustand dessen, der da raucht. Gell? Also nicht hier so, sondern gerichtsmäßig raucht. Und dieser Rauch, diese Information zeigt jetzt sozusagen Gott und den Siegern, die auch an dem gläsernen Meer stehen, wie weit das Gericht an denen, die in diesem Gerichtsraum sind, aus dem der Rauch kommt, gediehen sind. Und das Wort Rauch, das Wort Qual, Hans Schumacher war ja nach meinem Wissen der Erste, der das mal einigermaßen vernünftig erklärt hat. Vielleicht kennt er noch jemand anders, ich weiß für niemanden sonst. Das Wort Basanos oder Basanismus, Basanos ist eigentlich das, was hier mit Qual übersetzt wird, ein Reiben an einem Prüfstein. Also wenn, ich weiß nicht, bei euch gibt es vielleicht auch Physiker unter euch und sowas ähnliches, gell? Also wenn du einen Schleifstein hast, eine Schleifscheibe in der Schlosserwerkstatt und hältst ein Stück Metall dran, dann fliegen die Funken. Und anhand dieses Lichtes kannst du entscheiden, was für Material das ist. Man kann ganz genau bestimmen, was in dem Material ist, wenn du da diesen Funkenflug analysierst. Das Reiben an den Prüfstein hat man benutzt früher, um Metalle zu prüfen. Es geht also hier darum, wenn wir an Gericht denken, dass also hier der Rauch dieser Qual, diese Information, den Zustand dessen, der da gequält wird, in Anführungszeichen, deutlich macht aufgrund dessen, was durch das Reiben an den Prüfstein herauskommt. Gell? So könnte man sich das vorstellen. Dass natürlich die Religion das entstellt hat und da, was ich alles daraus gemacht hat, fürchterliche Qualen ohne Ende, ist ja Unsinn. Der Gesamtzusammenhang der Schrift zeigt uns, dass das nicht stimmt. Ja, soviel zu dem Rauch. Vers 5 heißt es hier noch, und eine Stimme kam vom Thron heraus und sagte, lobt unseren Gott, alle seine Sklaven, die er ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Keine ausgenommen, gell? Die Kleinen und die Großen. Erinnert dich das an etwas? Das hatten wir schon mal im Kapitel 11, als der Lohn dieser Kleinen und Großen angekündigt wurde. Wir sind ja im Kapitel 11 bei der siebten Posaune. Das heißt, im 11, Vers 15 war soweit, dass endlich die siebente Posaune geblasen hat, das Lämmlein vollendet war, das Geheimnis Gottes. Und jetzt konnte die nächsten Schritte in der Heilsgeschichte gemacht werden. Ohne die Vollendung des Lämmleins wäre die Heilsgeschichte nicht weitergegangen. Zwischen der siebten Posaune und Golgatha ist im Grunde nichts passiert, was Heilsgeschichte angeht. Das einzige Epheserbrief war die Vervollständigung des Leibes des Christus. Und wenn wir das wissen, dann ist Heilsgeschichte gar nicht mehr so schwer. Gell? Und hier heißt es im Vers 18 von Kapitel 11, die Nationen wurden erzürnt und es kam dein Zorn, um die Frist der Gestorbenen gerichtet zu werden und, jetzt trifft jetzt in Vers 5 hier in Jüdung 19, den Lohn zu geben deinen Sklaven, den Propheten, den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Wir müssen noch was in Betracht ziehen, wenn wir die Enthüllung als Ganzes betrachten und zumindest die letzten oder die zweite Hälfte von den 7 Jahren, die letzten 3,5 Jahre, ist das sehr komprimiert. Wir hören also hier eine ganze Reihe von Ereignissen, die man nicht so stur hintereinander sehen kann, sondern es wird mehrfach von demselben Ereignis berichtet aus einem anderen Gesichtspunkt, unter anderen Vorzeichen und auch, weil es um andere Dinge geht. Also wir haben ja etliche Wiederholungen auch drin vom selben Zeitpunkt. Und ich bin der Letzte, der die Enthüllung sortiert. Gell? Das mag ich gar nicht, weil ich bin der Meinung, dass Textfolge im Wesentlichen auch immer die Zeitfolge ist. Aber wenn hier solche Sprünge gemacht werden, die offensichtlich sind, dass das schon mal erwähnt wurde, dass es jetzt wieder erwähnt wird, dann ist das nicht eine andere Zeit, sondern es betrifft dieselbe Zeit. Wenn du eine Geschichte erzählst, wenn du eine Reise machst und erzählst deine Geschichte, geht dir das doch oft ähnlich, gell? Dass wir manchmal vorgreifen und dann ist es aber noch gar nicht dran und hin und her. Also um ein Gesamtbild zu schaffen, muss ich unter Umständen auch gelegentlich was wiederholen. Man muss sagen, das war genau da, gell? Und da war das nochmal und so war das und so weiter. Und das müssen wir auch hier beachten, wenn es um die Enthüllung geht. Das ist nicht ganz linear, aber im Großen und Ganzen schon. Also wir haben nicht nötig, dass wir Kapitel verschieben. Dass ich sage, das Kapitel kommt später und das kommt eher. Da gibt es keinen Grund für, zumindest nicht nach meiner Sicht der Dinge. Im Vers 6 heißt es ja dann weiter, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer vielzähligen oder großen Volksmenge und wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner, die sagten Halleluja, die viermal hält, eines davon, da unser Herr, der Gott, der Allhaltende regiert. Ja, Moment, Pantokrator ist vielleicht auch bekannt, das Wort Pantokrator steht ja hier. Der Allhaltende, Kratos ist eine Haltekraft und Teil der Herrlichkeit Gottes. Paulus erklärt uns das in Kolosser 1,11. Er sagt, wir sind in aller Vermögenskraft vermögend gemacht, dynamisiert, wir, die Glaubenden, gemäß der Haltekraft seiner Herrlichkeit. Die Gottesherrlichkeit hat Haltekraft. Er ist der Allhaltende und seine Herrlichkeit hat Haltekraft. Und wenn ich das weiß, Römer 8, gell, wer wird uns trennen von der Liebe Gottes? Niemand, gar nichts, weil er hält uns fest. Ich habe immer gedacht, wenn früher musste ich festhalten, gell, als ich noch in der Religion war, habe ich immer gedacht, hoffentlich lasse ich nicht los. Gell. Also wenn einer einen Arm aus dem Fenster hält und du hängst da dran, weil du dich selber halten musst, weiß ich nicht, wie lange das gut geht. Gell. Aber wenn der dich aus dem Fenster hält, weil er dich da hinten packt wie eine Katze, gell, dann weißt du, wenn er loslässt, ist es zu spät. Aber er lässt nicht los. Gell? Niemand reißt uns aus seiner Hand. Und das ist natürlich sehr tröstlich. So, und jetzt heißt es hier, er ist der Allhaltende und regiert. Ja, hat er nicht schon immer regiert? Es gibt ja einen schönen Psalm, 145, 13, wo es steht, dass Gott über alle Äonen regiert. Aber der Äon oder der Äon, der böse Äon, der jetzt noch herrscht, ist ja verpachtet. Das heißt, der Diabolos hat den gepachtet. Er ist nicht der Eigentümer, sondern, wie ich gelernt habe, nur der Besitzer für kurze Zeit. Kurz im Sinne der gesamten Heilsgeschichte. Und diese Zeit ist bei der siebenten Posaune zu Ende. Wenn das Lämmlein vervollständigt ist, und wir Teil des Lämmleins sind, haben wir die Aufgabe, die Wirkung dieses Pachtvertragsendes deutlich zu machen. Wie geschieht das? Indem wir den Diabolos aus dem Himmel werfen mit seinen Dämonen. Dann ist hoffentlich der Himmel rein. Gell? Ja, da freue ich mich schon drauf. Gut, du vielleicht auch, gell? Wenn wir Teil des richtenden Lämmleins sind. Prima, zweiter Teil von Kapitel 19, die Hochzeit des Lämmleins. Jetzt kommt mal was Erfreuliches, gell? Die Hochzeit des Lämmleins. Vers 7 heißt es, wir sollten uns freuen und frohlocken und ihm die Herrlichkeit geben, da die Hochzeit des Lämmleins kam und seine Frau sich selbst bereitete. Ein Wort zunächst zu dem, oder etwas zu dem Wort Hochzeit, griechisch Gamos, hat eine hebräische Wurzel, Gam, hebräisch heißt auch noch oder mehr noch, also eine Hinzufügung. Gamos würde heißen, da wird was hinzugefügt. In den meisten Bibeln steht ja bei Gamos Ehe, gell? Ich erinnere an Hebräer 13, 14, die Ehe sei ehrbar. Den Text kennen die alle. Die Ehe sei ehrbar. Steht nicht dort. Dort steht die Hochzeit sei wertgeachtet. Timas, der Wert, die Wertigkeit. Die Hochzeit sei wertgeachtet. Habt ihr nicht auch schon gemerkt, dass zunehmend auch gläubige Christen, in Anführungszeichen, einfach so zusammenleben, sagen, wir sind vor Gott verheiratet, gell? Ja, okay. Wenn die Hochzeit wertgeachtet werden soll, heißt das doch, der Beginn dieser Gemeinschaft soll öffentlich bezeugt werden. Und je nach Landessitte gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Bei uns gehst du zum Standesamt, um das zu machen. Die Kirche alleine, falls du die überhaupt brauchst, die nutzt auch nichts. Gell? nach unseren Gesetzen musste zum Standesamt gehen und dort heiraten unter Zeugen. Und diese Hochzeit, ob mit oder ohne anschließender Feier, ist eigentlich das Wichtige. Gell? Es geht um die Kenntlichmachung dieser Vereinigung, dieses Hinzufügens von diesem Mann und dieser Frau. Inzwischen können das ja auch andere, gell? Aber das ist nicht unser Thema, das gehört zu Babylon. Und das ist für uns entscheidend. Und immer wenn du ein Gespräch führst mit solchen Leuten, die scheinbar meinen, sie müssen nicht zum Standesamt gehen und trotzdem zusammenleben, ist mir wichtig, auf diesen Hochzeitsgedanken hinzuweisen, weil das leider in der normalen Übersetzung eben nicht so deutlich wird. Hebräer 13, 14. So, und diese Hochzeit, wenn die im Plural steht, dann könnte man auch hier sagen, die anschließenden Hochzeitsfeierlichkeiten sind noch damit verbunden, als Mehrzahlform. Gell? So, und jetzt kommen wir zur Hochzeit des Lämmleins. Wer ist denn das Lämmlein? Also ich hab hier gelernt, in euren Kreisen, dass Lämmlein Christus und seine Leibesgemeinde ist. Also, dass der Christus in Vollendung wird als Lämmlein bezeichnet in der Enthüllung. Wenn das Lämmlein heiratet als Christus und seine Leibesgemeinde, wer ist denn dann die Braut oder die Frau? Ich habe schon mal vor vielen Jahren an einer anderen Stelle in einem abendlichen Gespräch von der Braut geredet. Da ist jemand, ich glaube, du warst dabei, ist jemand empört rausgerannt und hat gesagt, ich lasse mir die Braut nicht wegnehmen oder irgend sowas Ähnliches, gell? Und ich konnte danach nicht mal erklären, warum ich das so gesagt habe, weil es nicht nur eine Braut gibt und nicht nur eine Frau, sondern mehrere. Wir müssen hier ganz deutlich die Braut und Frau des Lämmleins von der Braut oder Frau des Christus unterscheiden. Das Lamm hat eine andere Braut als das Lämmlein. Man hat dann das Lamm geheiratet. Matthäus 25, um Mitternacht kommt der Bräutigam und was macht er? Der weckt die Jungfrauen, gell? Ohne die Geschichte jetzt ganz zu erzählen. Der geht hinein in die Räumlichkeiten, wo die Hochzeit ist und schließt die Tür zu. Meinst du, die Braut ist schon drin? Wenn der zuschließt, bestimmt, gell? Sonst hätte er offen gelassen. Also hat auch das Lamm eine andere Braut? Wer ist denn? Die Braut des Lammes. Paulus sagt, ich stelle euch den Christus als Jungfrau an die Seite oder so ähnlich. Gell? Also wir, die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, ist, wenn die Vereinigung stattfindet und die Hauptvereinigung findet statt um Mitternacht bei der Entrückung, wir sind dann die Braut des Lammes oder die Frau des Lammes. Aber es gibt ja auch noch eine Frau oder Braut des Lämmleins und da sind wir hier. Wen heiratet denn diese Kombination aus Christus und Leibesgemeinde als nächstes? Kapitel 21 wird uns das doch geschildert in der Enthüllung, Verse 9 und 10. Und ich lese das gerade vor. Da sagt der Engel zu Johannes, komm herbei, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lämmleins. Und er brachte mich im Geist weg auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die Stadt, das heilige Jerusalem, herabsteigen aus dem Himmel von Gott her. Ah, wer ist die Braut oder Frau des Lämmleins? Das neue Jerusalem steht hier. Kann man eine Stadt heiraten? Ja, ist die Frage. Wie machen wir denn das? Ja, Moment, wer ist denn in der Stadt, wenn diese Stadt auf diese Erde, das dann der vierte Kosmos kommt? Hier sind wir noch im zweiten Kosmos jetzt, im Kapitel 19. Zwischen kommt noch das Millennium, dritter Kosmos, und dann der vierte neue Jerusalem. Wer ist denn in der Stadt dieses neuen Jerusalems? Ich lese euch mal zwei Verse vor, wie diese Stadt konstruiert ist und was da am Türschild steht, gell? Enthüllung 21, 12. Sie hat eine große, hohe Mauer und hat 12 Tore. Und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Vers 14, immer drüber nachdenken. Und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lämmleins. Wen heiratet das Lämmlein, das neue Jerusalem? Wer wohnt in dem neuen Jerusalem? Gibt es 12 Türen. Und was steht an den Türen? Was für Namen, gell? Alles Israel. An meiner Tür daheim steht Einert, gell? Da wohnt eben nicht der Schulze drin, sondern der Einert, weil das an der Türe steht. Und bei euch wird das ähnlich sein. Also hier steht Israel an der Tür. Da wohnt Israel. Hier ist die Braut Israel. Und was sind die Grundsteine der Stadt? Die 12 Apostel des Lämmleins, die 12 Apostel, die Israeliten sind. Die ganze Stadt ist im Grunde Israel. Das heißt, wenn wir vom dritten in den vierten Kosmos gehen, dann müssen wir dann auch nochmal drüber reden, wenn das soweit ist hier, dann wird auch Israel aus dem Millennium direkt über den weißen, großen weißen Thron hinweg in die Stadt gebracht. Weil die sind da im Millennium als Volk vollendet. Die stören Friede, sind da andere. Der Teufel verführt da nicht das Volk Israel noch einmal, sondern die übrigen Nationen. Und diese Israeliten sind in dieser Stadt, die ihnen gehört. Und die wird vom Lämmlein geheiratet. Und das setzt sich mitten rein, weil da der Thron Gottes ist und das Licht und so weiter. Und auch das Lämmlein. Und wenn du zum Lämmlein gehörst, bist du auch mittendrin. Was für Bilder, gell? Was für Bilder. Und das zu glauben, zu fassen, ist natürlich nicht so einfach, ist schon klar. Und, aber wenn du das ganz nüchtern betrachtest, gibt es zwei Bräute bis jetzt, gell? Die des Lammes, die Braut und die Frau und die des Lämmleins. Wo ist das Problem? Gell? Muss ich ja nicht weglaufen, weil es noch eine Braut gibt, wenn wir das zeitlich einordnen können. So, und jetzt heißt es hier, sie hat sich bereitet, die Braut hat sich bereitet. Die Braut hat sich bereitet. Da ist die Frage in 21,2, wird das nochmal wiederholt. Ich nahm die heilige Stadt, das Neue Jerusalem war, das aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet, wie eine Braut, geschmückt für ihren Mann. Ja, die Hochzeit, schönsten Tag des Lebens, gell. Weißes Kleid und Schmuck und was weiß ich und Schleier, wer kennt das so alle, gell? Das ist besonders für Frauen ist das ja was, egal welche Hochzeit, da muss geguckt werden. Oder egal wo du bist, wird fotografiert im Park, gell? Und dann gucken die Frauen dann ganz besonders, gell? Ja, wir auch, gell? So ist es nicht, aber Frauen ist das ganz besonders was immer, stell das bei meiner Frau zumindest, vielleicht ist ja was Besonderes, könnte ich auch sagen. Aber das Brautkleid, gell, Mann, was da ein Gedöns gemacht wird, gell, das muss was ganz Wichtiges sein. Gell. Und jetzt steht hier, sie hat sich selbst bereitet. Ja, was zieht die Frau denn an? Was zieht die Frau denn an? Vers 8 wird uns gesagt, woraus das Brautkleid besteht. Gell. Vers 8, und ihr wurde gegeben, dass sie sich mit feinem Gewebe umwerfe, glänzend rein, denn das feine Gewebe sind die rechtgemäßen Taten der Heiligen. Was für ein Kleid. Feines Gewebe. Da gibt es im Griechischen ein Wort für, das heißt Byssos. Byssos ist feines Gewebe. Das ist was ganz Wertvolles. Das haben nur reiche Leute angehabt. Byssos. Das kannst du erklären oder erkennen am Negativbeispiel. Wo kommt denn der Teufel hin? Der kommt in den Abgrund. Wie heißt der Abgrund? A, Byssos. Das A heißt im Griechischen Un. Wenn Byssos fein ist, dann heißt A, Byssos, unfein. Das ist gerade das Gegenteil von dem feinen Gewebe. Jetzt erkennen wir also, die Braut hat ein ganz besonderes Hochzeitskleid. Es ist feines Gewebe, das etwas darstellt, nämlich die rechtgemäßen Taten der Heiligen. Gab es in Israel Heilige, so schließlich Israel, die Braut hier, ja, an der Stelle. Gab es rechtgemäße Taten von Heiligen? Die ganze Israel-Geschichte ist voll, auch vom Gegenteil, ja, aber die werden hier erwähnt. Das heißt also, der Schmuck dieser Braut ist sozusagen der Ursprung der Heiligen dieses Volkes zusammen. Ich ergänze, weil Heilsgeschichte heißt, dass auch das wiederhergestellte Israel und das zu Gott zurückgefundene Israel jetzt aus dem Millennium heraus dazu gerechnet werden muss. Also haben wir hier eine glänzende Braut des Volkes Gottes, die von dem Haupt Christus und seinen Leibesgliedern geheiratet wird. Und dann ist ganz Israel wirklich endlich wieder in der Herrlichkeit zusammen mit ein paar Fremdlingen. Da hat niemand was dagegen. Aber noch einmal, die Abstammung geht immer biblisch über den Mann und nie über die Frau. Auch wenn du als Israelit eine Ausländerin heiratest, sind deine Kinder Israeliten. Die Juden haben das geändert in ihrer Religion. Da geht es über die Frau. Aber biblisch geht es immer über den Mann. Es gibt keinen Stammbaum der Frauen, es gibt Stammbaum der Männer. Ob uns das gefällt oder nicht, ist nicht die Frage. Gott hat das so entschieden. Und von daher ist also hier jetzt sicher, Gott hat sein Volk in Herrlichkeit vollendet. Da steht dann, an 12 Türen steht dran, hier wohnt Israel. Und wir sind mittendrin. Ich habe schon früher manchmal, ich bin ein heimlicher Kunstmaler, gell? Ich habe schon immer mal gedacht, ich möchte mal die Stadt malen, gell? Aber ich weiß nicht wie. Das ist so herrlich, da gibt es keine Farbe für. Gell? Und ja, wenn du dich da rein versenkst und so ein bisschen drüber nachdenkst und dich mitnehmen lässt, und dann stimmt doch der Vers 3, gell? Glückselig, wer sich damit beschäftigt. Es geht doch ums Ziel, gell? Wir sehen das Ziel vor Augen und das Ziel ist so was Herrliches. Und deswegen auch hier die Heiligen, das Wort heilig ist ja hier personifiziert durch den Plural. Das sind wirklich Heilige, sowohl im wirklichen Israel gewesen, auch wenn sie nicht so ausgesehen haben, weil Gott sie gebraucht. Wir sind Heilige, weil Gott uns gebraucht. Nicht, weil ich so doll bin, im Gegenteil. Gell? Also er verwendet, er benutzt dich, er macht mir die Heilsgeschichte. Und deswegen sind wir Heilige. Und die Heiligen im Neuen Jerusalem sind also andere Heilige als die Heiligen, die zum Lämmlein gehören, als Leibesglieder des Christus. Das muss man unterscheiden. Am Türschild steht Israel. Am Fundament steht Apostel, auch Israeliten. Das heißt also, das Lamm hat die Ekklesia geheiratet, um es auf den Punkt zu bringen, und das Lämmlein heiratet Israel, auch wenn die Ekklesia aus Israel eine Auswahl ist. Gell? Der Jude oder der Hebräer, muss ich besser sagen, Jude ist das falsche Wort, vergiss es gerade wieder. Gell? Es gibt nur, Juden sind Israeliten, aber nicht alle Israeliten sind Juden. Der Hebräer oder Israelit hat eine andere Denkweise als wir. Die beten zum Beispiel auch und sagen, segne uns und dein Israel. Das steht auch auf den Gebetskarten in den Restaurants in Israel. Wir haben ja etliche mitgebracht, als ich mit Helmut dort war. Wo bist du denn hier? Gut. Wollen wir nochmal fahren? Und wir verstehen das nicht. Segne uns und dein Israel. Das klingt so, als würde da nicht dazugehören. Gell? Aber das ist nur für unseren beschränkten Verstand ist das so. Ein Hebräer tickt anders. Ein Hebräer hat eine andere Denkweise. Ein Hebräer sieht immer das Wesen der Sache und wir sehen die Äußerlichkeit. Wenn du sagst Löwe, gell, da denke ich ja an eine schnelle Katze mit einem dicken Bart. Gell, und so. Nee, der Hebräer denkt an Kraft, an Majestät, an Größe, gell, an Schnelligkeit. Also das ganze Wesen des Löwen kommt dabei eben. Wir gucken da äußerlich an, gell? Es sieht toll aus, tolle Mähne, gell? Und so. Das ist für uns alles. Also der Hebräer denkt wesenhaft und so ist es auch in seinen Worten. Das Hauptwort beim Hebräischen ist immer mit dem Tätigkeitswort, hat die gleiche Wurzel. Beispiel, wir wollen jetzt keinen Hebräischkurs machen, aber das ist wichtig fürs hebräische Denken. Wir kehren mit dem Besen, gell? Das macht der Hebräer nicht. Der kehrt mit dem Kehrer. Gell? Weil das Kehren und der Kehrer gehören zusammen. Wenn der Besen sagt, müsste er sagen, wir Besen nennen mit dem Besen. Gell? Das macht niemand. Der König tut auch nicht Königen, der König regiert. Also ist es ein Regent. Der Regent regiert. Also das Hauptwort und das Verb haben eine Wurzel. Die kannst du ohne Punkte oft noch nicht mal unterscheiden. Der Textzusammenhang sagt dir dann, ist das hier ein Verb oder ein Hauptwort. Und von daher, dieses hebräische Denken, gibt ja auch Bücher darüber, über das hebräische Denken ist wichtig, um alttestamentliche Verhaltensweisen und Abhandlungen zu verstehen und weil die neutestamentlichen Schreiber ja auch Hebräer waren und der Geist sie nicht gezwungen hat, griechisch zu denken. müssen wir auch viele Hebraismen im Neuen Testament erkennen können, sehen und dann auch besser beurteilen können. So, der Hebräisch Kurs ist zu Ende, wir machen hier weiter jetzt. Gell? Vers 9, und er sagt zu mir, schreibe, glückselige sind die, die in das Mahl der Hochzeit des Lämmleins gerufen werden. Und er sagte zu mir, diese sind wahrhaftige Worte Gottes. Glückselige, schon wieder, gell? Glückselige, die zur Hochzeit des Lämmleins gerufen sind. Der Redende hier, der Engel, definiert sich im nächsten Vers, ist auch interessant. Aber noch kurz zu dem Mahl, dem Hochzeitsmahl. Es ist ein freudiges Ereignis, deswegen glückselige. Das Mahl der Hochzeit musst du vom Mahl Gottes unterscheiden, zu dem wir ja noch kommen, heute oder auch nicht. Wie spät ist das? Halb haben wir angefangen. Ja, fünf. Okay. Ich fasse es ja nicht. Ich habe das ja ganz schnell vorbereiten müssen und war der Meinung, die Zeit reicht. Aber vielleicht auch nicht. Gut, also im Vers 10 definiert er sich, wer er ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Johannes sieht diesen herrlichen Licht, diese herrliche Lichterscheinung und meint, das ist der Herr. Und jetzt sagt er hier, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sagte zu mir, siehe, tu es nicht, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Ich bin dein Mitsklave. Hast du schon jemals irgendwo gelesen, dass ein Engel zu einem Diener Gottes auf Erden sagt, ich bin dein Bruder, dein Mitsklave, ich bin einer so wie du? Das gibt's nicht. Das gibt es nur hier, in der Enthüllung wird es zumindest deutlich. Und wenn ich hier Hebräer 2, Vers 16 in Betracht ziehe, mir haben schon manche mal gefragt danach, da brauche ich aber eine wörtliche Übersetzung, weil da steht, Gott nimmt für Heilsgeschichte keine Engel, sondern nur den Samen Abrahams. Natürlich steht in den traditionellen Bibeln, Gott nimmt sich nicht der Engel an, sondern des Samen Abrahams. Was ein Unsinn, nimmt sich Gott nicht der Engel an. Sind die Engel für immer verloren? Das ist doch Quatsch, gell? Steht auch nicht dort. Sondern er nimmt, Lambano, er nimmt keine Engel für Heilsgeschichte. Die geht es nämlich im Hebräerbrief, vor allem auch im Kapitel 2, sondern nur den Samen Abrahams. Wenn also ein Engel heilsgeschichtliche Aufgaben erfüllt, egal wie, und da zähle ich auch die sieben Engel dazu, die aus dem Tempel im Himmel kommen, wenn jemand als Engel heilsgeschichtliche Aufgaben erfüllt, muss er vorher ein Diener Gottes auf dieser Erde gewesen sein und dann ein Leibesglied des Christus. Anders geht das nicht. Und deswegen, das Wort Engel ist ein bisschen irreführend. Ich habe es schon mal gesagt hier, das heißt ja Bote oder Künder, Angelos im Griechischen. Und Jesus hat seine 70 Engel ausgesandt, das schreibt ja auch niemand hin. Also hier ist ein himmlischer Bote und dieser himmlische Bote hatte vorher die Aufgabe, hier auf Erden als Leibesglied des Christus, wo auch immer, zu erfüllen. Und von daher ist hier auch deutlich, dass der sagt, bete mich nicht an. Dieses Proskineo, sagen ja die Gegner der Göttlichkeit Jesu, behaupten, Proskineo ist lediglich eine Huldigung. Ralf, wenn du jetzt aufstehst und ich falle vor dir auf die Knie, was würden wir da alle denken? Bete ich ihn jetzt an oder nicht? Oder was? Gell? So, ist doch irgendwie seltsam. Gell? Und wenn du mal guckst, Jesus selber hat das wie viel mal bestätigt, dass Proskineo anbeten heißt. Er hat mit der Frau am Brunnen gesprochen, hat gesagt, wir beten an, was wir kennen und ihr nicht. Proskineo. Gell? Er hat zum Teufel gesagt, auf dem Berg, als er sagte, bet mich an, dann kriegst du alles, hat er gesagt, Proskineo, Gott, gell? Anbeten tust du nur Gott. Also dieses Wort ist Anbetung. Und das Wichtige hier noch ist, dass er sagt, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Also bete nicht mich an, ich bin Bruder von dir, gell? Wir sind eins hier und Anbetung gebührt nur Gott. Und wenn wir wissen, dass Jesus Göttlichkeit besitzt als Gottes Sohn, das wäre wieder ein extra Thema, dann ist das die einzige Ausnahme, dass man auch den Gottessohn anbeten darf. Da haben ja manche auch ein Problem mit. Und mir hat schon mal einer gesagt, zu Jesus dürfst du auch nicht beten. Gell? Dann habe ich gesagt, macht ja nichts, dann red wenigstens mit ihm. Gell? Und das ist das Einfachste. Gell? Naja, man muss ja den Leuten entgegenkommen. Gell? Gut, ich sehe, dass mit der Zeit knapp wird. Und ich würde jetzt noch einen kleinen Sprung machen, damit wir das zumindest einigermaßen rund kriegen. In den folgenden Versen, also ab Vers 11 bis 21, wird jetzt das Gericht beschrieben, von dem schon in Kapitel 16 die Rede war, nämlich Harmageddon. Dort haben wir das Problem, dass die Nationen, die Heerführer, ihre Regierungen, also nicht alle Völker, sondern die Obersten der Heere versammelt werden. Bei Megiddo, wenn wir von dem heutigen Israel ausgehen, ist das südlich vom Berg Tabor, da die ganze Ebene, das ist eine Riesenebene, und da ist ein Scherbenhaufen, der heißt heute Tel Megiddo. Ist ein größerer Haufen, aber immerhin nichts Besonderes eigentlich. Ist aber ausgeschildert, und ich habe auch in meinem Enthüllungsbuch habe ich Fotos davon drin. Und dann kannst du sehen, an dieser Stelle werden die versammelt und dann heißt im Alten Testament, hinauf und hinabgeführt. Und wer Israel kennt, weiß, wenn du von Megiddo nach Jerusalem willst und ins Tal Josaphat, das ist das Kidron-Tal, verlängert bis zum Toten Meer, dann musst du über die Berge Judäas und hin bei Jerusalem wieder runter ins Kidron-Tal. Genau das steht geschrieben. Wird also heißen, hier an dieser Stelle wird davon gesprochen, dass sie da versammelt werden, in das Tal Josaphat geführt, dort werden sie geschlachtet, im Grunde klingt nicht gut, gell? Und das geht dann bis ins Tote Meer hinab, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Was hier noch interessant ist in diesem Stück, sind die Namen. Das heißt ja hier, dass er Augen wie eine Feuerflamme hatte, das kennen wir von Daniel, dass sein Gewand im Blut getaucht war und dass er zwei Namen hat hier in diesem Stelle. Vers 12 und 13. Er hat einen geschriebenen Namen, welchen nur er wahrnimmt, und er hat einen gerufenen Namen. Das ist das Wort Gottes. Der geschriebene Name ist ein anderer als der gerufene. Den geschriebenen nimmt nur er völlig wahr, andere eben nicht. Und ich könnte eine Brücke bauen, die ist sehr lang, gell? Die schaffen wir heute nicht, ich verkürze sie mal. Mit dem Sprungseil ist man ja schneller drüber. Wir haben in Jeremia 23 und Jeremia 33 zweimal Hinweise auf den Namen Gottes, der Stadt des Namens und auch auf den Sohn Gottes. Das heißt, die heißen alle Yahweh oder Yahweh Tzidkenu. Das heißt, Gott ist unsere Gerechtigkeit oder Yahweh unsere Gerechtigkeit. Sodass also hier im Kapitel 3 schon gesagt wurde von der Enthüllung, dass die Siegenden alle drei Namen erhalten. Nämlich den Namen Gottes, den Namen der Stadt und meinen neuen Namen. Und dieser neue Name ist Jehova oder Yahweh unsere Gerechtigkeit. Yahweh Tzidkenu. Und deswegen glaube ich hier, der Name, der hier nicht ganz verstanden wird, ist deshalb nicht ganz verstanden worden, weil nur das Lämmlein die vollendete Gerechtigkeit Gottes erkennen kann und wahrnehmen kann. Selbst wir Leibesglieder haben Probleme mit der vollendeten Gerechtigkeit Gottes. Kannst du dir das Ziel vorstellen, wie das mal aussieht? Diese herrliche Vollendung. Also ich glaub's, gell, aber wie es wirklich aussieht, das ist uns wohl verborgen. So, noch ein Wort zum vierten Teil des Kapitels hier, fängt an bei Vers 17, das große Mal Gottes, und ja, da das so etwas Schreckliches ist, können wir das etwas abkürzen. Es geht also hier darum, dass bei diesem Mal Gottes alle, die zusammengeführt worden sind, um dann ins Tal Josaphat geführt zu werden, Kampf führen mit dem Regenten, mit dem Tier, also das wilde Tier und die Regenten der Erde, Vers 19, ich lese am besten, und ihre Herrscharen sind zusammengeführte, um mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seiner Herrschar zu kämpfen. Wer sitzt auf dem Pferd? Das Lämmlein. Was ist das Lämmlein? Christus in Haupt und Gliedern. Was ist das Lämmlein noch? Herr der Herren, Regent der Regenten. Was sind die, die mit ihm dort auf dem Pferd sitzen? Du musst nicht extra reiten lernen. Gell? Wenn wir mit ihm eins sind auf diesem Pferd, machen wir nicht nur die Hochzeit mit, die vorher war, sondern auch noch den Endkampf, den Abschluss dieses bösen Äons. Das Endgericht ist Aufgabe des Reiters auf dem weißen Pferd aus Kapitel 19. Wir hatten im Kapitel 6 schon mal einen Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist der Nachäffer, der Antichrist, der Diabolos mit seinem Machtgehabe durch diesen Antichristen. Und wenn man das auseinanderhält, dann muss man nicht spekulieren, weil auch das weiße Pferd in Kapitel 6 siegt. Und da sagen manche, Sieger ist nur einer, das ist Jesus, gell? Also ist der auch im Kapitel 6 Jesus, welch ein Unsinn, nein. Der Nachäffer äfft alles nach, auch die Namen, die Diademe, die Häupter, alles wird nachgeäfft. Und somit hat er auch eine Frau, nämlich Babylon, über die haben wir die ganze Zeit gesprochen. Und nicht nur das Lämmlein, das die Frau hat, die heißt Neues Jerusalem, der steht an der Tür, wer drinnen wohnt. Gut, ist das spannend? Denke ich doch, gell? Also beschäftigt euch mit der Enthüllung und euch gehen ganze Kronleuchter auf, dann ist heller als hier drin. Gut, also somit genug für heute. Ich sage jetzt Amen.